Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Michael Wiebelt von Mokan. Viel Spaß!
Man kann die Menschen nicht ins Büro zwingen, davon bin ich überzeugt. Das ist ja das, was man jetzt liest in der Zeitung. 24 fing es an. Irgendwie haben Unternehmen gesagt, wir machen jetzt hier eine Rate, wie viel ins Büro kommen muss, vereinbaren irgendwas und dann wird es schon wieder. Und was ja passiert ist, dass es entweder demotivierend wirkt auf Menschen, die eben jetzt gewohnt sind, selber zu entscheiden, ob sie ins Büro kommen und eigenverantwortlich zu handeln. Und das ist ja ein hohes Gut und auch was total erstrebenswert ist. Und die kommen jetzt ins Büro und erleben es trotzdem nicht als gut, weil es ja immer noch eigentlich nur so ein bisschen lauter da ist. Und die Menschen, die ich treffen will, sind ja nicht da, weil die kommen halt an einem anderen Tag, blöderweise vielleicht. Also das heißt, es reicht einfach nicht aus, zu sagen, wir kommen jetzt ins Büro zurück. Also wir haben ja quasi keine Führungskräfte mehr. Wir haben wohl noch eine Geschäftsführung, die ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir sind in dezentralen Teams organisiert. Wir als Teams sind komplett selbstständig, was unsere Strukturen angeht, wie wir uns aufstellen. Und wir wählen alle miteinander die Führungskräfte, also die oder beziehungsweise die Verantwortlichen für Themen, die in diesem Thema dann aber eine Führungsverantwortung übernehmen. Viele Unternehmen sind ja sehr effizienzgetrieben unterwegs, sicherlich auch durch die Globalisierung unter Druck. Trotzdem braucht es halt eben auch Zeit für Austausch und die ist halt nicht direkt billable time oder verrechenbar oder unmittelbar produktiv, aber der Nährboden für Kreativität. Ohne die wird es halt nicht gehen. Also auf Dauer braucht man diesen Dialog und diese Auseinandersetzung, um eben Innovationen zu entwickeln und kreativ zu sein.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich moderiere das hier seit 2018 und freue mich, dass heute am 13. Februar 2026 in Folge 378 der gute Michael Wiebelt zu Gast ist. Es geht um die Wiederentdeckung der Büroliebe. Passend zum Valentinstag, der morgen ja stattfindet. Wir sprechen heute über die spannende Frage, wie wir eigentlich Räume so neu denken können, dass sie nicht nur Identität stiften, sondern auch Veränderungen treiben. Und genau das brauchen wir jetzt in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation. Michael ist Partner von Mokan, einer wirklich spannenden Beratung mit Hauptsitz in Wien und Standorten in München, Frankfurt und anderen Städten. Sie kümmern sich ganzheitlich um die Entwicklung von Gebäuden, um die Gestaltung von neuen Arbeitswelten. Sie kümmern sich aber auch um Nachhaltigkeit, um Unternehmenskultur, sind also an ganz vielen Stellen dabei und da schauen wir heute rein. Der Michael ist zustande gekommen als Gast über die liebe Katharina Schwalbe, die ich auf dem Leipzig Lauscht Festival letztes Jahr kennengelernt habe. Das wunderschöne Podcast-Festival, das dieses Jahr im Frühjahr auch wieder stattfindet. Und jetzt hat sie das Big and Growing Festival in Leipzig mit organisiert. Da war ja vor kurzem die Romy Wuttke hier im Podcast. Das ist mittlerweile auch wirklich gut über die Bühne gegangen. Habe ich auf LinkedIn verfolgt. Das freut mich natürlich sehr, denn wir haben hier im Podcast besprochen, wie das Ganze organisiert wurde mit einem ganz besonderen Community-Ansatz. Michael hat an der legendären Bauhaus-Uni in Weimar studiert. Auch Bauhaus war ja hier kürzlich ein Thema. The Bauhaus Code, darüber haben wir hier gerade gesprochen mit Professor Hermann Klöckner. Er ist dann Architekt geworden und hat Mokan kennengelernt als eine wirklich andere Unternehmensberatung. Die wurde nämlich schon Anfang der 90er Jahre gegründet. Das Interessante ist, dass hier mehr als 100 Mitarbeitende bei Mokan aus 13 Nationen zusammenarbeiten und das tun sie auch ein bisschen anders als in anderen Beratungen oder Unternehmen, denn sie wählen ihre Führungskräfte. Auch darüber habe ich natürlich mit Michael gesprochen. Und es geht vor allen Dingen also auch um das neue White Paper von Mokan, das Michael uns vorstellen wird mit dem Titel Die Wiederentdeckung der Büroliebe. Ob wir uns dann jetzt neu ins Büro verlieben können, sollen, dürfen, wohin die Reise geht mit dem Büro, das klären wir heute. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir reinspringen, meine Bitte, abonniert doch bitte diesen Podcast. Ich gebe alles und stecke viel Herzblut rein in den New Work Chat Podcast. Seit 2018 mache ich das und Ich würde das auch gerne noch eine Weile machen, doch dazu brauche ich euch. Abonniert den Podcast, das könnt ihr in eurer Podcast-App machen, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon. Es gibt so viele Streaming-Plattformen und es hilft tatsächlich, wenn wir den Algorithmen auch zeigen, dass das hier ein relevantes Format ist und dann kommen auch noch mehr spannende Gäste und dann kommen auch noch Werbepartner und Sponsoren. Die sind nämlich auch wichtig, wenn ihr als Unternehmen sagt, ihr möchtet gerne Teil des Podcasts werden und ich präsentiere euch natürlich dann hier im Gegenzug, dann kommt doch bitte auf mich zu, schreibt mir eine Mail, geht auf meine Website gabrielrath.com. So viel dazu. Jetzt springen wir erstmal rein in den Podcast mit Michael Wiebelt von MoCon. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Michael heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, Grüße aus Frankfurt.
Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut heute und wir können heute richtig einsteigen in die große Valentinstagsfolge. Es geht nämlich um Liebe, Liebe zum Büro und die Frage, wie wir sie vielleicht auch wieder neu entfachen können. Bevor wir da einsteigen, wollen wir dich erstmal kennenlernen. Dazu nehmen wir natürlich auch gerne meine berühmte Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, mittlerweile 12 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein und du darfst ihr gerne auch mal erklären, was du eigentlich so machst, sodass sie das versteht.
Ja, versuch's mal. Ich habe ja eine Tochter, die ist 11 Jahre alt. Ich bin gar nicht so weit weg davon in dem Erklären. Ja, ich beschäftige mich mit Arbeitswelten, also ganz konkret mit Räumen, in denen Büroarbeit stattfindet und gelebt wird. Und das Ziel meines Tuns ist es, dafür Sorge zu tragen, dass diese Büroräume zu Orten werden, die tatsächlich geliebt werden. Orte, die Menschen anregen, wenn sie da sind, die sie anregen, dort zu sein, die sie vielleicht auch ein bisschen verführen, dort vor Ort zu arbeiten, statt woanders und die ihnen vor allem auch Freude bereiten, wenn sie dort sind. Und weil der Raum alleine nicht ausreicht, kümmere ich mich auch um die Kultur dieser Unternehmen und entwickle die auch gemeinsam mit dem Raum so weiter, dass diese Unternehmen also den Raum auch nutzen können. Mhm. Und um das mal so ein bisschen plastisch vielleicht zu machen. Wir haben jetzt hier in Frankfurt seit gewisser Zeit eine Menge Fahrradwege bekommen, die dazu beitragen sollen, dass die Menschen mehr mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Mhm. Und das tun aber eher wenige. Das heißt, wir haben so eine Infrastruktur, die gebaut wurde, die jetzt da ist. Aber die Menschen, die haben irgendwie ihre Routinen und gelernt, dass es eben viel bequemer ist, mit dem Auto ins Büro zu kommen. Dass es schneller ist, mit dem Auto zu sein, dass es praktischer ist, dass man da Sachen besser transportieren kann. Und sie wissen einfach überhaupt nicht, wie schön es ist, mit dem Rad zu fahren, dass man da draußen die Natur erleben kann, dass man abschalten kann, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dass man die Jahreszeiten viel besser mitbekommt und dass die Zeit dem Körper auch gut tut, in der man sich eben bewegt. Und dafür könnte man jetzt Maßnahmen starten, man könnte ihnen das näher bringen, man könnte in der Stadt Feste machen, die zum Beispiel Radfahrende belohnen, wenn sie mit dem Rad dorthin kommen. Und natürlich braucht es aber auch neben den Radwegen noch mehr. Es braucht Fahrradgaragen, Fahrradständer und all diese Dinge, damit so eine Radinfrastruktur wirklich auch ins Leben kommt. Und meine Aufgabe wäre es sozusagen, all diese Elemente, wenn wir dann das Büro anschauen, zu entwickeln, damit das Büro auch tatsächlich funktioniert.
Es geht also um besondere Orte. Da würde ich gerne auch nochmal mit dir vielleicht einen Schritt zurückgehen. Also ein besonderer Ort, der mir sofort in den Sinn kommt, sind Kirchen. Ich bin ja auch in einer christlich-evangelischen Kirchengemeinde groß geworden, familiär, und erinnere mich, wie wir dann sonntags immer in die Kirche gegangen sind, also richtig eine alte Steinkirche. Und ich habe dann immer weniger zugehört, was dort vorne erzählt wurde. Ich habe mir immer diesen Ort angeschaut, so diesen Raum einfach versucht, irgendwie zu erleben, mit der Akustik, mit dieser Höhe, mit natürlich auch der Kunst, die dann in so einer Kirche drin ist. Das war für mich immer ein ganz besonderer Ort. Und interessanterweise gehen ja auch heutzutage immer noch Menschen gern in Kirchen, auch wenn sie vielleicht gar nicht gläubig sind, weil das einfach ein Ort ist, der irgendwas ausstrahlt. Kannst du dich an Orte erinnern, die du in irgendeiner Form besonders fandest, bevor du auch beruflich dich mit dem Thema Orte und Räume beschäftigt hast?
Es ist total witzig, dass du Kirchen erwähnst. Ich komme aus der Südpfalz, unweit von Speyer und Straßburg. Und da stehen zwei der interessantesten Bauwerke, wenn es um Kirchen geht. Der Speyerer Dom natürlich in seiner romanischen Budenhaftigkeit, in dieser gebauten Kraft, die er verkörpert in diesem kleinen Städtchen Speyer. Das ist ja eine Verhältnismäßigkeit, die man überhaupt nicht verstehen kann, wenn man sich dann zurückversetzt, wann das Ding gebaut wurde und wie groß es damals erschienen sein muss. Heute ist es ja immer noch groß. Mhm. Und im Gegensatz dazu, warum im Gegensatz erkläre ich gleich, der Dom in das Münster in Straßburg, dieser gotische, schlanke Raum mit der unglaublichen Raumhöhe und dieser Eleganz und dieser Helligkeit im Inneren und im Lichtspielen. Unglaublich filigranes Gebäude, das ich als Kind sehr, sehr geliebt habe. Da sind wir mit meinen Eltern hin und wieder hingefahren. Das sind 50 Kilometer von zu Hause gewesen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch den Turm da bestiegen. Da kann man hochgehen. Das ist natürlich sensationeller Blick über die Stadt. Aber was ich sagen will, ist dieser Raum, dieser anmutige Raum dieses Münsters, der lädt schon ein, irgendwie seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Ja. Und das weiß man ja auch, dass solche hohen Räume, habe ich später gelernt, dass die irgendwie auch auf das Denken wirken. Und das hat mich damals schon auch beseelt. Also ich war da sehr, sehr gerne drin und habe den Raum sehr, sehr erlebt.
Und kannst du dich auch noch an deine erste Büroerfahrung erinnern? War die positiv oder weniger positiv?
Ich habe Architektur studiert. Und meine erste Büroerfahrung war in einem Architekturbüro, also in einem Planungsbüro. Das war kein Architekturbüro, so ein Generalplaner, der hat alles Mögliche gemacht. Und wir haben damals noch ganz viel mit Plänen gearbeitet. Ich habe also tatsächlich so mit Tusche gezeichnet in diesem Büro. Also es war nicht so ein klassisches Büro mit Computer auf dem Tisch. Gab es ja damals auch eher nicht. Also müssen wir zurückdenken, das war 92. Da war noch nicht so viel mit Computern. Da war viel Handarbeit in dem Büro und das war eigentlich eine ganz schöne erste Erfahrung, dass man tatsächlich da so gemalt hat mit den Rapidographen an so einer riesigen Maschine stand. Und ich habe dann damals was total Sinnloses gemacht. Also nein, nicht sinnlos, aber als Architekt nicht wirklich beseeltes. Ich habe Bewährungsmatten in Fundamente eingemalt, entsprechend den Vorgaben eines Statikers, was halt so ein Praktikant dann in so einem Büro macht. Aber dieses Zusammenkommen und dort Menschen um mich herum zu haben, das war schon eine schöne erste Erfahrung.
Warum hast du Architektur studiert? Was war dein Traum, deine Vision? Wo wolltest du damit hin?
Ich hatte immer schon ein Faible für Kunst und habe mich aber ehrlicherweise nicht getraut, Kunst zu studieren. Das war mir zu weit weg von einem bodenständigen Beruf und meine Eltern haben mir auch dazu geraten, etwas zu machen, das vielleicht eher noch so zum Geldverdienen beitragen würde und nicht so frei ist. Beide sind Lehrer im Übrigen und eben auch mit großem Sicherheitsempfinden behaftet. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich für Architektur entschieden habe, weil das beides irgendwie zusammenbringt. Einen künstlerischen Aspekt, aber auch tatsächlich die natürlich eine Beschäftigung mit ganz klaren Realitäten, Statik und solche Dinge, dass ein Gebäude gegen Regen gewappnet sein muss und. Also all das, was man halt braucht, damit ein Haus eben funktioniert und auch ein Beruf ist, der natürlich geregelter ist als ein freier Künstler.
Vielleicht kannst du uns auch nochmal in deine Story mitnehmen, was dann nach deinem Studium passierte und wie du dann auch zu MoCon gekommen bist. Und dann wollen wir natürlich auch da nochmal einsteigen, wie ihr eigentlich arbeitet. Aber vielleicht erklärst du uns mal, wie es dazu überhaupt kam.
Ja, ich fing schon während meinem Studium an, mich mit allem Möglichen zu befassen. Ich war zwischenzeitlich mal beim Fernsehen, bei NTV gelandet und habe dort die Online-Redaktion betreut und war immer so ein bisschen auch im Digitalen verhaftet. Ich hatte das Studium abgeschlossen und wohnte in einer sehr günstigen Wohnung. Ich habe in Weimar studiert, damals in so einer Art Villa mit Kohleofen und das Zimmer war so günstig, dass ich eigentlich keinen Bedarf hatte, mich irgendwo zu bewerben. Und ich saß da also und habe das genossen, nichts zu tun, muss ich zugeben. Und
ich liebe ja Weimar. Ich war letztes Jahr dort und es ist ja ein reines Museum, wenn man da durch die Stadt geht, ne?
Ja, und das ist ja auch genau das, wenn man da lebt, was man dann irgendwann nicht mehr mag. Aber zu der Zeit war es gut. Ich war zwischenzeitlich in Berlin gewesen und hatte mich sozusagen ablenken können und hatte dann meinen Frieden gefunden mit Weimar. Ja, und dann kam es, dass meine heutige Frau eine Anstellung fand, damalige Freundin fand eine Anstellung in Frankfurt beim Architekturbüro und die haben einen Wettbewerb gemacht und haben das einfach mit den Ressourcen, die sie hatten, nicht mehr auf den Boden gebracht und dann lag natürlich nichts näher, als bei mir anzurufen und zu fragen, ob ich unterstützen kann und das tat ich gerne. Bin nach Frankfurt gefahren und da bin ich ja auch heute noch, ich bin da quasi hängen geblieben und habe dann 4 Jahre in dem Architekturbüro gearbeitet. Bei Michael Landes, das war der Architekt, der das Büro geleitet hat, ich finde den ein großartiger Gestalter, weniger so in der Ausführung. Und ich habe da alles Mögliche gemacht, also von wirklich von Ausführungsplanung, Details geplant und so weiter bis Wettbewerbe und dann auch in der schwierigen Phase des Büros, in der, ja, also in der der Michael Landes tatsächlich auch finanzielle Sorgen hatte, hat er uns trotzdem in der schwierigen Zeit, es war ja gar nicht einfach 2000 als Architekt einen Beruf zu finden, hat er uns ein sehr, sehr anständiges Gehalt gezahlt, soweit er konnte. Es war immer so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten. Aber wir haben auch dafür alles gegeben. Ne? Wir haben dann tatsächlich auch einen klassischen Architektjob gehabt, wo wir halt am Wochenende gearbeitet haben und die Nächte durch Wettbewerbe gemacht haben. Ja, und nach 4 Jahren hat sich dann das begeben, dass das Büro so ein bisschen sich professionalisieren wollte und wir waren da so quasi Angestellte, Selbstständige und da wollte man unsere Rolle klären und das hat dann dazu beigetragen, dass wir uns irgendwie auseinander gelebt haben an der Stelle. Ich habe dann eine Zeit lang so selbst rumgemacht, also eigene Projekte, ein bisschen Webseiten gebaut für andere Architekturbüros und ein Profil beim Arbeitsamt hinterlegt. Ich kann verschiedene Sprachen. Unter anderem hatte ich da Italienisch hingeschrieben. Und tatsächlich war dieses Unternehmen damals Bene Consulting, in dem ich heute noch bin, heißt jetzt Mocon, auf der Suche nach einem Menschen, der Architektur kann, der Italienisch kann und der so ein Wandler zwischen den Welten ist. Und da sind die so auf mich aufmerksam geworden. Und dann haben wir uns getroffen und haben miteinander über den Job geredet und es war ein Beruf, ich muss nochmal vielleicht eine Rückgedanke zu dieser Arbeit bei Michael Landes, da haben wir so für einen sehr bekannten Investor in Frankfurt Projekte gemacht und das, der hat schon so die Grenzen des, hat innovativ die Grenzen des Legalen ausgedeutet, würde ich jetzt mal sagen und das war nicht immer schön für mich und ich dachte immer schon zu der Zeit, man muss auf der Bauherrenseite irgendeine Qualität stiften. Und dann rief quasi das Unternehmen an, das genau das tat, das gesagt hat, wir sind sozusagen Bauherrenvertreter und wir stiften Qualität auf Bauherrenseite und sorgen dafür, dass Projekte in den richtigen Bahnen kommen, dass die Menschen, die an denen arbeiten, auch in richtigen Strukturen arbeiten. Und das fand ich großartig. Und das war dann tatsächlich so der Schritt, den ich gegangen bin. Und seitdem bin ich da, seit 2005.
Über 20 Jahre, nicht schlecht.
Genau.
Und kannst du uns Mocon auch mal vorstellen, was ist das Besondere an euch? Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch?
Ja, wir beschäftigen uns mit Raum und Organisation und das ist auch tatsächlich schon, glaube ich, was Besonderes. Wir versuchen immer, Organisation zu verstehen. Das ist unser Erstansatz, sei es, dass es eine Büroorganisation ist. Wir machen ganz, ganz viel Bürogebäudeentwicklung und deshalb sind wir sehr stark da verwurzelt natürlich. Und leiten aus diesen Organisationserkenntnissen, und dazu gehört Vision, Ziele, das Geschäftsmodell, die Zukunftsperspektive, wie will man in Zukunft erfolgreich sein, welche Probleme hat man denn aktuell auch. Also aus diesen Gedanken zur Organisation leiten wir dann zukunftsfähige Bürokonzepte ab und realisieren die. Begleiten die Unternehmen also tatsächlich bis zum Einzug in ihre Flächen und darüber hinaus, weil wir alle auch wissen, dass eben diese kulturellen Veränderungen auch Zeit brauchen und eben erst im Leben in der Fläche auch wirklich greifen. Ja. Und wir machen, und das ist ganz spannend, nicht nur Bürobauten, wir haben auch so einen kleinen Zweig, der Kulturbauten macht, weil wir natürlich in dieser Struktur, in der Art der Vorgehensweise eine Methode haben, die man auch auf andere Typologien und Raumtypologien anwenden kann. Und auch Universitäten ist ein Themengebiet bei uns.
Und jetzt habt ihr ein White Paper rausgebracht und da geht es um die Wiederentdeckung der Büroliebe. Haben wir die denn schon mal entdeckt gehabt in der Vergangenheit? So eine richtige Liebe?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das Büro war ja quasi gottgegeben da und ich erinnere mich an Zeiten vor der Corona-Krise, da war es ja die Ausnahme im Homeoffice zu arbeiten und ich glaube, die Liebe zum Büro war da auch nicht unbedingt bei allen gegeben. Hing stark an der Fragestellung, wie ist das Büro da eigentlich? Und schon damals haben wir ja versucht, Büroräume auch zu gestalten und damit auch die Kultur zu gestalten in Unternehmen. Insofern, ja, die war schon immer so eine, vielleicht schon immer so eine Hybrid. Das war immer mal Liebe, das war mal vielleicht auch Hassliebe. Ja, also ich meine, wenn wir uns auch diese Stromberg-Serie vor Augen führen, Büro als...
Das ist so ein bisschen das Bild, das ne? ist, was man dann ja, schnell genau. bei Büro hat. Diese Kaffeemaschine, genau, die so. Am Anfang durchläuft und so dieses Morgen, dieses Mahlzeit, diese... Ja.
Und was machen die eigentlich in dieser Kapitolversicherung? Warum gibt's den Laden überhaupt noch? Stelle ich mir immer die Frage, wenn ich da so zuschaue, wie die Beschäftigten sich mit sich selbst und ihrer problematischen Führungskraft auseinandersetzen. In diesem Raum, der ja eine Katastrophe ist. Aber für diese Kultur, wenn man ehrlich ist und draufschaut, dann ist das ja ein stimmiges Bild, muss man ja kurz, also leider sogar sagen, ne? Das ja. passt zueinander. Ja, genau. Also das ist sicherlich da keine Büroliebe. Aber
es gab schon immer gute und schöne Büros.
Genau.
Und es gab eigentlich schon immer diese normale Anwesenheit, die natürlich auch eine Pflicht war. Ich kenne das auch noch, nur wenn das Kind krank war, durfte man im Homeoffice arbeiten. So war das. Dann kam Corona und hat alles verändert. Dann wurde nach kurzer Zeit das Homeoffice gehypt, in den Himmel hochgejubelt, Remote Only, Remote First, neue Begrifflichkeiten. Mhm. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass wir uns vermissen vielleicht sogar, ja, dass wir doch einen Ort brauchen, an dem wir uns wieder treffen sollten, weil das eben für die Gemeinschaft, für die Community, für die Kultur auch wichtig ist. Die Frage ist eben nur, wer legt das fest? Und wollen wir das eigentlich oder sollen wir das nur? Und wie seid ihr da vorgegangen? Wie waren eure Gedanken bei der Erstellung des White Papers?
Wenn man so vielleicht nochmal auf diese, es gab ja schon vor der Corona-Krise, gab es ja schon das Thema Homeoffice. Da hatte man so neue Arbeitswelten angefangen zu denken. Ich kann mich erinnern, wir haben 13, 14 so in Deutschland die ersten größeren Projekte damit gemacht und Konzepte eingeführt mit Desk-Sharing. Und dann hat man natürlich gesagt, wir sind nicht immer da, sondern flexibel im Arbeiten. Der Ort, der dritte Ort ist dann irgendwie so aufgekommen. Und die waren ja alle super froh, dass sie das eingeführt hatten, als dann Corona kam. Weil man dann natürlich auf diese Strukturen zurückgreifen konnte und die haben dann gewirkt. Und nach Corona ist dann ja ganz oft das, da war das also, da gab es jetzt ein Homeoffice und das war wie so eine neue Geliebte, wenn man bei diesem Begriff der Beziehung bleibt, in dieser Büroliebe-Sichtweise. Und die neue Geliebte war das Homeoffice und das hat ja in allen Punkten irgendwie Vorteile gebracht. Also da muss ich einfach nicht hinreisen. Es war also sehr, sehr viel einfacher, dort zu sein. Ich konnte die Besprechungen, die ja da alle hybrid waren, problemlos von zu Hause machen. Und tatsächlich war ja auch nachgewiesen worden, dass die Produktivität nicht wirklich eingebrochen war. Also wozu gab es denn überhaupt noch einen Bedarf, ins Büro zu kommen? Und das hängt uns ja bis heute eigentlich nach. Und wenn wir anschauen, dass wir 2019 Projekte gemacht haben, wo wir neue Büroflächen gestaltet hatten und dann eigentlich 2022 die hätten umgestalten müssen, wenn man ehrlich ist, weil sich die Arbeitsweise so radikal verändert hat. Und das haben natürlich die allerwenigsten gemacht. Die waren ja alle froh, dass sie jetzt so ein neues Büro hatten und das war halt leer. Und das ist bis heute so ein bisschen ein Problemthema. Und ich glaube, damit kann man unterschiedlich umgehen oder sollte vor allem aber kann man unterschiedlich umgehen. Und der Weg, den man eigentlich wählen sollte, ist aber trotz allem, man kann die Menschen nicht ins Büro zwingen. Davon bin ich überzeugt. Das ist ja das, was man jetzt liest in der Zeitung. 24 fing es an. Irgendwie haben Unternehmen gesagt, wir machen jetzt hier eine Rate, wie viel ins Büro kommen muss, vereinbaren irgendwas und dann wird es schon wieder. Und was ja passiert ist, dass es entweder demotivierend wirkt auf Menschen, die eben jetzt gewohnt sind, selber zu entscheiden, ob sie ins Büro kommen und eigenverantwortlich zu handeln. Und das ist ja ein hohes Gut und auch was total erstrebenswert ist. Und die kommen jetzt ins Büro und erleben es trotzdem nicht als gut, weil das ja immer noch eigentlich nur so ein bisschen lauter da ist und die Menschen, die ich treffen will, sind ja nicht da, weil die kommen halt an einem anderen Tag, blöderweise vielleicht. Also das heißt, es reicht einfach nicht aus, zu sagen, wir kommen jetzt ins Büro zurück. Also ganz im Gegenteil, das kann sogar kontraproduktiv sein. Und egal, wie schön das Büro gestaltet ist, werden die Menschen auch nicht wiederkommen, wenn ich ihnen nicht die richtigen Anlässe dafür biete, das Büro wieder zu lieben. Und dazu gehört nun mal auch, dass man zum Beispiel sie ein bisschen führt, dass man halt dafür sorgt, dass erstens, dass der Raum natürlich funktional wieder ertüchtigt wird, dass er die Anforderungen der hybriden Arbeitswelt tatsächlich auch abbilden kann, aber dass man mit ihnen auch Vereinbarungen trifft, dass man mit ihnen zusammen sozusagen entwickelt, warum kommen wir denn eigentlich im Büro und was haben wir davon? Mhm. Dass das Büro, glaube ich, ein Ort ist, der in der physischen Präsenz unglaublichen Mehrwert bieten kann, des Miteinanders, des Sich-Sehens und Sich-Treffens, das ist ja unbestritten. Das sagen ja auch eigentlich alle, die wir so fragen. Da haben wir auch gerade so eine Studie durchgeführt. Das ist quasi Konsens und das kann man doch nutzen. Also das kann man eben vergegenwärtigen, man kann sich so Augen führen und man kann es orchestrieren oder kuratieren. Man kann quasi, man muss neben dem klassischen Büro nun auch drüber nachdenken, wie nutzen wir es, welche Veranstaltungen gibt es, um dieses Büro zu erleben und wieder erlebbar zu machen, was diese Präsenz auch sein kann und was sie für uns bedeuten kann.
Finde ich einen sehr guten Ansatz und man kann sich ja auch mal fragen, was sind Orte, die wir grundsätzlich gerne aufsuchen. Und warum suchen wir die auf? Warum gehen wir gerne in ein bestimmtes Café oder in ein Restaurant? Oder warum setzen wir uns gerne im Flughafen in die Lounge oder bei der Deutschen Bahn? Oder warum haben wir uns zu Hause gewissermaßen eingerichtet? Ja, also was macht gute Orte aus? Was macht sie attraktiv? Ja, und was habt ihr da auch gelernt? Was wünschen sich die Menschen eigentlich von einem guten Ort Büro?
Da gibt's blöderweise nicht eine pauschale Antwort drauf. Wir haben in unserer Tätigkeit gelernt, dass Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Und wir haben da auch so ein Modell uns ausgedacht, das so aus diesen Spiral Dynamics Entwicklungsstufen die Entwicklung eines Unternehmens ableitet. Und je nach diesen unterschiedlichen Entwicklungsstufen braucht es auch unterschiedliche Orte für ein Unternehmen, die als positiv wahrgenommen werden, so ganz banal gesagt, oder vielleicht so ein Gedanke, wo man das so sehr vergegenwärtigen kann, ist so das Start-up, das in einer Garage zu Hause ist. Und da ist die Garage auch der total richtige Ort. Warum funktioniert das für ein Start-up? Weil das ein hochflexibler Ort ist, weil er ein Interim darstellt, weil er sozusagen ein Blick auf die Zukunft ist. Und natürlich will ein Startup nicht als Unternehmen in der Garage bleiben, sondern alle reden ja dann immer über Skalieren, wir werden wachsen und so. Und das heißt natürlich auch, dass sich damit ganz viel Hoffnung verbindet, dass man in eine andere Welt dann kommt, also eine andere Entwicklungsstufe und damit auch eine andere Bürowelt kommt. Aber grundsätzlich lässt sich schon sagen, es gibt Begegnungsorte in Büros und das ist total wichtig, weil gerade das Begegnen ja der wesentliche Punkt ist, den man physisch vor Ort mit einer ganz anderen Qualität tun kann, als wenn man es digital macht. Und diese Begegnungsorte, die kann man schon auch sehr ansprechend gestalten. Und da ist ein Café als Gedanke, ein gemütliches Café. Es gibt auch ungemütliche Cafés, aber ja, eins, das quasi zum Beispiel lichtdurchflutete Räume bietet oder auch entsprechende Sitzmöglichkeiten unterschiedlicher Art und Weise in einer schönen räumlichen Anordnung und eine gute Materialität hat, die vielleicht auch mit der Identität und dem Unternehmen was zu tun hat. Sicher der richtige Ort, den es braucht. Aber es braucht eben auch zum Beispiel Bereiche, wo man alleine arbeiten kann und hybride Telefonie machen kann und mehr, als man, glaube ich, früher gedacht hat.
Ja.
Hängt natürlich auch von dem Unternehmen ab, wie es aufgestellt ist, wenn das ein globales Unternehmen ist, wo die Menschen überall in der Welt verstreut sitzen und globale Teams agil miteinander arbeiten, dann brauchen die davon halt auch eine Menge. Und dann ist die offene Fläche vielleicht nicht die richtige Maßnahme, auch wenn das in unserer Logik eines klassischen Multispace-Büros immer so gedacht wird, dass man eine offene Fläche mit so räumlichen Einsprengseln hat, kommt aus dieser Activity-Based-Working-Logik heraus. Aber das ist nicht mehr das bestimmte Thema, Activity-Based Working. Das ist vielleicht so der Grundsatz oder das, worauf so ein Konzept basiert. Aber das eigentliche Wichtige ist ja eigentlich, die Szenarien gemeinsam zu entwickeln. Wie nutzen wir das Büro und wofür nutzen wir es? Und was sind die Aktionen, die da stattfinden? Was muss es können?
New Work Chat Werbung.
In eigener Sache möchte ich euch meinen neuen Newsletter ans Herz legen. Es geht um Storytelling, wie ihr eure Geschichte so erzählt, dass Menschen zuhören, dass Menschen sich inspirieren lassen von euch, euch folgen und auch mit euch zusammenarbeiten wollen. Ich glaube, Storytelling ist eine der wichtigsten Future Skills für Führungskräfte ins Unternehmen hinein, aber auch für Manager, für CEOs, für Gründer, die nach außen erzählen wollen, welche Vision sie haben und wie sie auch in dieser turbulenten und krisenhaften Zeit agieren und was die Ideen sind. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viel über Storytelling gelernt. Ich habe ja früher mal Storytelling-Rap gemacht in meinen 20ern, dann jahrelang im Social-Media-Marketing gearbeitet, auf Agenturseite für große Brands, habe das dann auch in der internen Kommunikation gemacht, im Rahmen von Veränderungsprozessen und Kulturentwicklung. Da war ich lange in der Finanzbranche. Und dann habe ich irgendwann eben auch diesen Podcast gestartet und fast 400 Stories kuratiert und viel darüber gelernt, wie man eigentlich die eigene Geschichte erzählt. Das hat viel mit den eigenen Werten zu tun. Das hat viel mit Episoden der eigenen Story zu tun, die man so eben erzählt, dass es interessant ist. Und das findet man alleine gar nicht immer so gut heraus. Und deswegen wäre ich gerne euer Sparringspartner. Wenn es euch interessiert, dann lasst uns gerne mal einen Kaffee trinken. Dann stelle ich euch mal mein Programm vor, das ich entworfen habe. Ich habe jetzt tatsächlich seit letztem Frühjahr schon einige spannende Persönlichkeiten auch begleitet auf diesem Weg und kann euch dazu gerne mal mehr sagen. Bucht euch gerne einen Termin in meinem Calendly. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast mit Michael.
Werbung Ende.
Ich war mit meiner Frau und unseren Kindern vor ein paar Jahren in Dänemark im Urlaub und meine Schwiegereltern waren mit und die haben dann einen Tag auf unsere Kinder aufgepasst und dann sind meine Frau und ich mal in eine Stadt gefahren nach Aalborg. Da kommt der berühmte Aquavit her und da waren wir in einem wunderschönen Café. Das erinnern wir noch bis heute. Wir haben damals auch ein paar Fotos gemacht, die diese Erinnerung irgendwie eingefroren haben und festgehalten haben, aber wir denken gerne daran zurück und wir fahren jetzt in diesem Sommer wieder in diese Ecke dort und werden wahrscheinlich auch wieder dorthin fahren und mal schauen, ob dieses Café noch da ist. Und ich habe überlegt, warum wir da eigentlich so gerne waren. Es war sehr gemütlich, es war sehr schön eingerichtet, was das Licht angeht, was die Möbel angeht, was auch den Kuchen und den Kaffee anging. Aber es war vor allen Dingen auch sehr herzlich. Also es war einfach von den Menschen, die dort gearbeitet haben, die haben dich mit einem Lächeln begrüßt, haben gefragt, ob alles gut ist. Sie waren gute Gastgeber. Und ich glaube, dieses Gastgeber-Ding wird jetzt auch für die Büros immer wichtiger. Es reicht ja nicht, gute Möbel hinzustellen, tolles indirektes Licht, Pflanzen, das sind ja alles wichtige Faktoren. Aber wenn ich am Ende dann wieder so arbeite wie im Homeoffice, nämlich ganz alleine nur für mich die ganze Zeit, dann hat das wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht. Und ich glaube einfach, dass Unternehmen sich darüber mehr Gedanken machen sollten. Wie sind wir gute Gastgeber? Wie ermöglichen wir unseren Leuten eine gute Zeit, in der sie sich begegnen können, in der sie produktiv sind, in der sie über die Zukunft nachdenken? Aber das muss man moderieren und das passiert nicht von alleine. Und deswegen finde ich es auch immer zu kurz gedacht, wenn Unternehmen sagen, also entweder sie zwingen sie, das finde ich auch schwierig, oder sie sagen, kommt gerne und dann kommt mal einer da und mal einer da. Das ist dann eben auch schade. Es muss eben moderiert werden und es braucht diese Gastgebermentalität, damit es wirklich auch passiert. Also Community Management, wie man es auch aus Coworking Spaces kennt.
Und das bringt natürlich alles nichts, wenn die Führungskräfte nicht hinkommen und dort auch das mit Leben füllen, weil also in ganz vielen Kulturen, wir selbst sind ja gar nicht so führungskräfteorientiert mehr, aber es gibt doch viele Kunden, die wir haben, die in einer klassischen hierarchischen Struktur leben. Und wenn dann die Führungskräfte sich da rausnehmen, dann funktioniert so ein Konzept sicher nicht. Also deshalb muss man da als Gastgeber auch immer darauf achten, dass die richtigen Menschen auch diese Gastgeberrolle dann annehmen und auch verkörpern. Und da, glaube ich, sind Führungskräfte tatsächlich gefragt, dann vor Ort zu sein und das vorzuleben. Wir haben da ein Logistikunternehmen als Kunde, ein internationales, und machen das gerade mit denen, wo wir so, die haben so einen wunderschönen Neubau, wirklich sehr beeindruckend, haben die jetzt realisiert und bezogen. Und da gibt es eben so Flächen für Netzwerken und das ist so ein typischer Ort, den man schaffen kann, der dann erstmal leer bleibt in so einer Kultur, wo man das nicht gewohnt ist zu leben und auch vielleicht nicht gewohnt ist, so präsent zu sein im Büro. Und da haben wir jetzt so eine Art Speed-Dating, machen wir mit den Führungskräften, die kriegen quasi ein unternehmensrelevantes Thema, das sind dann dort in den Flächen eine Viertelstunde per Zufall mit jemandem diskutieren, den sie zugelost bekommen. Die haben sich natürlich alle freiwillig gemeldet für diese Aktion, die Mitarbeitenden auch, aber das soll so zeigen, wie man diese Flächen beleben kann und auch dazu beitragen, dass man diesen Mehrwert dieses Büros auch wieder sieht, weil genau diese Begegnungen ja so wichtig sind. Und ich würde sogar noch weitergehen, die sind sogar essentieller Baustein unserer Gesamtkultur. Mhm. Und dann, wir sind so lange mit Unternehmensthemen befasst, wir arbeiten 40 Stunden die Woche in Unternehmenskontext und diese Unternehmenskultur, die prägt uns maßgeblich. Und das ist, glaube ich, immens wichtig, dass wir diese Räume auch nutzen für kulturellen Austausch und Diskurs auch, um unterschiedliche Positionen auch gemeinsam auszuloten. Das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich relevant, weil es diesen Gegenpol bildet zu diesen Echoräumen auch des Social Netzwerks.
Wo wir alle nur in unseren Filterblasen unterwegs sind und uns gegenseitig bestätigen. Genau. Da war ja gerade der liebe Wolf Lotter hier zu Gast im Podcast und hat auch nochmal appelliert, Leute, wir müssen uns mehr streiten im Sinne von Debatten, die natürlich auch eine gewisse Grundbildung erfordern. Also wir müssen uns natürlich auch mit den Themen vorher beschäftigen und dann aber auch die richtigen Fragen stellen, um dann in den guten Diskurs zu kommen. Ich finde, auch dafür sind Büros da, dass wir uns reiben, dass wir auch schauen, wie hinterfragen wir eigentlich die Dinge. Wie sehen denn eure Büros aus? Was war euch denn wichtig? Ich meine, ihr könnt jetzt alles, was ihr gelernt habt, aus all den Projekten nehmen und bei euch dann manifestieren.
Ja, das stimmt und das machen wir auch ein Stück weit. Wir haben natürlich nur, wir sind nicht ganz so groß, wir sind ja 100 Leute circa, haben das größte Büro in Wien und haben natürlich auch vor Corona eine neue Arbeitswelt ausgerollt dort. Ich glaube 2015 haben wir das Büro umgebaut, so Activity-Based Working mäßig mit wunderschönen Sitznischen und derlei Dingen. Und das wurde auch so genutzt. Und nach Corona ist dann tatsächlich auch bei uns die Delle eingetreten, dass weniger Leute ins Büro kamen. Und da haben wir tatsächlich dann aber nachgesteuert und mit einer hohen Qualität Videokonferenzräumchen, so ganz kleine Zellen, wo man aber auch zu zweit mal Videokonferenzen machen kann, mit guter Beleuchtung eingebaut. Und das hat zusammen mit ein paar Menschen, die da irgendwie das Büro mögen, auch dazu beigetragen, dass dort ganz viel jetzt stattfindet und auch so Abendveranstaltungen immer regelmäßig durchgeführt werden, wo die Kollegen zusammen noch einen Wein nach der Arbeit trinken und im Büro abhängen, als wäre es eine Kneipe, weil es halt eben das auch kann. Und das ist natürlich schön, das zu sehen und zu erleben.
Das habe ich ja mal bei Xing erlebt, als man mir die Bürowelten dort in der Hafen City gezeigt hat vor 2-3 Jahren, ja, bestimmt schon 3 Jahre her. Die hatten ja dann eine Kiezkneipe dort nachgebaut, in der man dann also nach Feierabend noch mit einem Astra, wie sich das in Hamburg gehört, anstoßen kann. Nur nach meiner Erfahrung hast du dann halt die, also das hängt auch von der Lebensphase ab, also die Leute, die dann möglicherweise in den 20ern da gerne nochmal länger abhängen und dann hast du halt die Eltern und die anderen Leute, die vielleicht sagen, du, ich würde jetzt aber auch wirklich gerne mal nach Hause. Aber du hast einen Raum, der eine Einladung ist, ne? Das ist ja das Schöne. Du kannst die Leute dazu einladen und du kannst sie auch vor allen Dingen fragen, was wünscht ihr euch denn eigentlich, ne? Oder lernen wir zusammen? Ich erinnere mich da an den Mirko Kaminski, CEO der Agenturgruppe Achtung aus Hamburg, der auch schon relativ früh in der Pandemie sagte, dass sie ihre Räume jetzt ganz besonders nutzen wollen, um gemeinsam zu lernen. Nicht nur die digitale Weiterbildung, das war ja das große Thema in der Pandemie, sondern wir lernen gemeinsam, wir tauschen uns danach auch darüber aus, wir vergewissern uns nochmal, wir diskutieren vielleicht nochmal eine Frage und machen das auch nicht alleine. Das fand ich auch spannend.
Ja, weil Lernen eben auch tatsächlich Lernen on the Job ist ja ganz viel bei jüngeren Kollegen auch das notwendige Thema. Findet halt wesentlich schwieriger im digitalen Raum statt, weil man einfach nicht diese unmittelbare Nähe hat und mal kurz eine Frage stellen kann oder miterlebt, wie jemand was tut. Ne? Ja. Bleibt sehr theoretisch, genau. Hm. Ich wollte noch einen kurzen Ausflug zu dieser Debattenkultur machen. Da bin ich letztens drüber gestolpert. Ich hatte mich mit der Identität von Räumen befasst. Und da gibt es ja von Churchill diesen wunderbaren Ausdruck, dass erst wir die Räume gestalten und die Räume uns dann hinterher prägen. Und das hat er damals im Kontext mit der Gestaltung des britischen Unterhauses gesagt, das nach dem Krieg zerstört war und wieder aufgebaut werden sollte. Und er hatte dann tatsächlich viele Varianten geprüft und sich für diese historischen Wiederaufbau entschieden, weil seiner Ansicht nach das am besten die politische Debattenkultur widerspiegeln würde. Und ich fand damals das irgendwie befremdlich, wie man so zurückorientiert sein kann. Aber jetzt ist es so gewesen, witzige Anekdote, dass in dieser Corona-Pandemie natürlich auch das britische Unterhaus sich hybrid organisieren musste.
Die sitzen ja auch sehr dicht zusammen.
Ja,
ne?
Die sitzen total, die sind so in zwei Reihen gegenüber. Und da gibt es noch den Speakers-Tisch, den großen in der Mitte. Mhm. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die halt so eine formalisierte Körpergestik haben, wie sie auf Dinge reagieren, weil es halt so, also da muss man halt mit den Augen rollen oder da gibt's halt so Zwischenrufe und so. Und das ist halt alles weggefallen im digitalen Raum und die konnten sich auch da gar nicht mehr so richtig erleben, wie sie diese Debatten führen und haben dann als Conclusio gehabt nach dieser Zeit, dass sie das auf keinen Fall so machen können, weil sogar politische Entscheidungen nicht richtig getroffen wurden, weil die Opposition nicht mehr richtig zu Wort kam und deshalb Also dort, ganz klar, für die Kultur der Debatte gibt es nur eine Version, die Präsenzkultur in diesem Raum, der genau dafür auch geeignet ist.
Du hast auch mehr Informationen, ja, über Körpersprache, Mimik, genau. Gestik. Kannst du mehr ablesen, was gemeint ist? Kommunikation findet auf vielen Ebenen statt. Und wenn wir also im Digitalen sind, dann sehen wir also nur diese Kästchen und wir grinsen irgendwie alle. Kennst du das auch, wenn man dann aus zwei Videokonferenzen kommt und immer noch dieses eingefrorene Grinsen hat? Es ist etwas
anders. Und nebenbei noch die E-Mails checkt.
Ja.
Und das wäre tatsächlich auch schöner.
Das ist natürlich auch verführerisch.
Es wäre doch auch viel schöner, Gabriel, wenn wir beide zusammen im Café sitzen würden und den Podcast machen und auf die zugefrorene Ostsee schauen würden.
Ja.
Das ist mir aber erst heute Morgen gekommen, sonst wäre ich ja vielleicht wirklich angereist und hätte gedacht, komm, ich besuche dich mal.
Das machen wir beim nächsten Mal. Obwohl, so oft friert sie ja nicht ein, die schöne Ostsee. Lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Was glaubst du, wie wird sich denn das Thema Büro entwickeln? Also wir haben jetzt in den letzten Monaten eben viel über diese Verordnung gesprochen, die wir erleben von vielen Führungskräften, die sich natürlich erhoffen, eine neue Performance-Kultur dadurch zu etablieren. Wir werden aber wahrscheinlich auch immer wieder erleben, dass Mitarbeitende da nicht mitspielen, wenn sie sich das aussuchen können. Was glaubst du, wo geht die Reise dahin? Wie werden sich Büros in der deutschen Wirtschaft entwickeln?
Wir lernen aus Umfragen, dass die Menschen so 2 bis 3 Tage im Büro für sinnvoll erachten eigentlich. Also das bedeutet im Umkehrschluss, die Tendenz, die wir heute schon erleben, dass wir in Summe weniger Büro brauchen, ist wahrscheinlich, also sofern wir nicht mehr Arbeitsplätze haben, also bei gleicher Anzahl von Arbeitsplätzen mit Bürotätigkeit, ist eine Entwicklung, die würde ich unterstreichen wollen und sagen, ja, das ist das, wo uns eigentlich laufen wird. Zugleich haben wir natürlich so bestimmte Standorte, wo Büro nach wie vor gut funktioniert, in Innenstädten beispielsweise. Ja. Die Struktur des Büros selber, wir haben früher mal gedacht, ein Büro, das ist ein Raum, der muss sehr, sehr flexibel sein, der muss unterschiedliche Szenarien abbilden können. Da hat man ja von dem reversiblen Büro gesprochen seinerzeit. Und dann hat man gedacht, wenn man jetzt aber die Menschen flexibilisiert und die sozusagen ihren Arbeitsplatz auswählen, dann kann man die Strukturen ein bisschen fester gestalten und muss die nicht so oft verändern.
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Fehler. Also weil wir jetzt lernen, durch die Pandemie auch, dass wir sehr wohl Strukturen verändern müssen. Wir müssen für mehr kleinere Räume sorgen, die diese hybriden Videokonferenztätigkeiten unterstützen. Die hybride Veranstaltung selbst, sozusagen, wo mehrere im großen Raum sitzen, ist nach wie vor von Problemen behaftet. Also da hat man immer das Gefühl.
Ist noch leider nicht inklusiv.
Genau,
ne?
Die ist also nicht inklusiv. Da gibt's.
Man hat immer noch das Gefühl, es gibt die da am Bildschirm und uns hier.
Genau.
Oder umgekehrt. Also das ist aus meiner Sicht auch noch ein Entwicklungsfeld, dass man es wirklich schafft, dass alle gemeinsam, auch auf Augenhöhe dann teilnehmen können.
Genau.
Da gehen ja einige dann auch dazu über, dass sie dann sich alle in Videokonferenzen einloggen,
richtig,
obwohl 3, 4 Leute im Büro sind. Das finde ich dann auch immer schade.
Ja.
Die sitzen dann alle in ihren Büros, obwohl sie im Gebäude sind.
Ja.
Vielleicht kommen wir da irgendwann noch weiter.
Aber es schafft natürlich in dieser Besprechung eine paritätische Qualität für alle. Und das, glaube ich, ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Aber das zeigt so, dass vielleicht das eine jetzt mehr braucht, also dass eine diese kleinen Räume mehr gebraucht wird. Und wenn wir die Technik aber entwickelt haben, werden wir das wieder ändern müssen. Dann wird vielleicht der große Raum für diese Videokonferenz die richtige Maßnahme sein. Das heißt, diese Veränderung, also das, was wir räumlich auch brauchen, die wird nie wieder aufhören zu sein. Es wird ein kontinuierlicher Prozess sein, dass sich Veränderungen ergeben in der räumlichen Struktur. Und das heißt wieder im Umkehrschluss, dass all das, was wir da an Gebäuden denken, und auch in der Sanierung denken, immer wieder auch flexibel sein können muss. Das ist einer der Schlüsselthemen für die Zukunft des Büros eigentlich. Und ich muss es auch anpassen. Also ich muss so ein Büro dann auch bespielen und auch diese Dinge verändern, weil sonst kommen die Menschen einfach nicht. Weil dann ist das Homeoffice eben doch die Geliebte, doch der bessere Ort als die alte Büroliebe. Und
weil der Vorteil ist natürlich, man hat einfach diesen Weg nicht, ne? Das war ja auch so eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit. Die Menschen haben eigentlich nichts gegen das Büro, sie haben nur was gegen den Weg zum Büro. Und da spart man sich dann einfach auch Lebenszeit. Also wenn man sich das ganze Pendel-Thema anschaut, dann ist das da auch ein wichtiger Punkt. Von daher müssen wir auch über Lage reden in Zukunft und über vielleicht Pop-up-Offices, also dass die gut gelegen sind, da wo die Menschen auch sind. Bin ich auch gespannt, wo die Reise hingeht.
Und eine Tendenz, die wir ja auch jetzt eben schon gemeinsam so diskutiert hatten, ist dieser Gemeinschaftsraum. Also wenn man dann dort ist, will man sich treffen, will man ja genau diesen Austausch haben und auch die Zeit dafür im Übrigen. Auch das ist nochmal eine Herausforderung. Viele Unternehmen sind ja sehr effizienzgetrieben unterwegs, sicherlich auch durch die Globalisierung unter Druck. Trotzdem braucht es halt eben auch Zeit für Austausch und die ist halt nicht direkt billable time oder verrechenbar oder unmittelbar produktiv, aber der Nährboden für Kreativität. Ohne die wird's halt nicht gehen. Also auf Dauer braucht man diesen Dialog und diese Auseinandersetzung, um eben Innovationen zu entwickeln und kreativ zu sein. Und diese Flächen wird's in hohem Maße im Büro gleichwohl auch noch brauchen. Und vielleicht auch, wenn man drüber nachdenkt, dass man eben das Büro orchestrieren will, dass man dort halt tatsächlich auch Veranstaltungen bieten können will, vielleicht gar Diskurse über die Werte des Unternehmens, wie so in einem britischen Unterhaus vielleicht, wo unterschiedliche Positionen miteinander ausverhandelt werden, dann braucht es natürlich auch dafür entsprechende Räumlichkeiten. Und ich glaube, diese werden schwerpunktmäßig das Büro der Zukunft auch bestimmen.
Und man kann ja auch was dafür tun, dass die Menschen gerne zusammenkommen, indem man zum Beispiel gutes Essen anbietet und das subventioniert. Da gibt es ja auch tolle Beispiele. Also die Booking-Zentrale in Amsterdam ist da ja ein schönes Beispiel. Die haben, glaube ich, 3 Top-Restaurants. Oder Google hat das ja auch schon immer gemacht, dass die sehr gutes, sehr gesundes Essen anbieten. Ich war auch für diesen Podcast bei Google in Berlin zu Gast. Und die haben dann ja oben in der obersten Etage eine wunderbare Kantine, also fast mehr ein kleines Restaurant. Und du hast dann einen Blick über die Dächer Berlins und triffst interessante Menschen relativ zufällig. Also Serendipity ist da auch nochmal so ein Thema. Und essen muss jeder. Also macht man das dann auch und denkt gar nicht so groß drüber nach, nehme ich mir jetzt die 5 Minuten. Vielleicht ist da hier und da noch der eine oder andere Hack möglich.
Ganz sicher.
Oder du hast natürlich auch Unternehmen, die dann sich darum kümmern, dir also Alltägliches abzunehmen, genau, ne, mit einer Reinigung oder mit einer Kita oder was auch immer, so dass du mehr Zeit bekommst, die du dann vielleicht auch mal nutzt, um dich mal auf einen Kaffee mit jemandem zusammenzusetzen.
Ja, gerade Kinderbetreuung ist, glaube ich, auch so ein Thema. Also alles das, was sich ins tägliche Leben gut integrieren lässt und wo ich dann mit dem Ortbüro auch andere Dinge verbinden kann, führt dazu, dass ich dann natürlich da auch dort bin und dann auch den Ort und den Raum nutze.
Ja. Spannend. Und hast du abschließend auch noch ein Buch, was du mit uns teilen kannst, was dir gut gefallen hat?
Es fiel mir tatsächlich schwer, mich zwischen 2 Büchern zu entscheiden. Ich habe so eine Architektenseele in mir und dann hast du vielleicht schon eben auch rausgehört, dass ich auch eine politische Seite in mir habe. Das haben wir jetzt noch gar nicht so ganz thematisiert, aber ich habe deshalb vor allem, habe ich Arne Semsrott Machtübernahme mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das schon mal gelesen wurde.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich bin da gerade dran und habe mich durch so 2 Drittel durchgelesen. Und da gibt es ja so eine Analyse, wie das so funktionieren würde, wenn jetzt, die sagen konkret, die AfD an die Macht käme. Ich würde mal das generalisieren und sagen, so eine Partei, die Demokratie ersetzen will, durch hierarchische Strukturen und so vielleicht diktatorische Einflüsse. Und das Erschreckende an dem Buch ist, dass es eigentlich beschrieben hat, was gerade in den USA passiert. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz gut, sich das zu vergegenwärtigen.
Es war ganz interessant, dass wir vor 2 Jahren, als AfD immer größer wurde als Thema, als Diskussion, dass man dann geschaut hat, okay, Amerika, Trump und so weiter. Und jetzt haben sie uns eigentlich überholt.
Ja, haben sie.
Und wir sehen in den USA das, was wir hoffentlich bei uns nicht erleben.
Nie erleben werden, genau. Und diese Auseinandersetzung damit, auch dieses, was er beschreibt, wie der zivile Widerstand funktionieren könnte, erleben wir dort live. Das wird gerade dort aufgeführt. Und ich finde ja, das Büro schon ein Raum ist, der Kultur gestaltet. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir da hinkommen, weil das eben nicht diese Echoblase ist, sondern weil man dort sich miteinander und in unterschiedlichen Positionen auch konfrontativ auseinandersetzen können sollte. Ja. Und da sollten auch Unternehmen, finde ich, Positionen beziehen, Werte und Kultur gestalten, indem sie Positionen beziehen. Und deshalb finde ich das eigentlich ein ganz gutes Buch in dem Kontext.
Ja, Macht ist ja nochmal ein interessantes Stichwort. Macht wird ja auch von Führungskräften ausgeübt, die dann an ihrer Position festhalten und wiederum andere nominieren, die sie ablösen. Ihr regelt das ja mit den Führungskräften ein bisschen anders bei euch, ne?
Genau, also wir haben ja quasi keine Führungskräfte mehr. Wir haben wohl noch eine Geschäftsführung, die ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist und im Zweifelsfall ja auch eingreifen muss, wenn es ganz schief läuft, was wir nicht hoffen. Wir sind in dezentralen Teams organisiert und wir als Teams sind komplett selbstständig, was unsere Strukturen angeht. wie wir uns aufstellen. Und wir wählen alle miteinander die Führungskräfte, also die oder beziehungsweise die Verantwortlichen für Themen, die in diesem Thema dann aber eine Führungsverantwortung übernehmen und selber gestalten, wie sie das Thema besetzen. Beispielsweise ich bin für Vertrieb und Akquisition verantwortlich bei uns im Team. Dann gibt's noch einen Speaker, der mit für die Unternehmensstrategie gestaltet, der quasi mit anderen zusammen in so einem Kreis der Speaker dann auch sitzt, wo auch dann Entscheidungen getroffen werden, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es gut läuft, wie man dann verfährt. Und dann gibt's noch andere Rollen, wie zum Beispiel eine Teamentwickler und so weiter und so fort. Und die sind nicht fix, also sind nicht gesetzt, sondern wir setzen uns immer damit auseinander, wie funktioniert die Rolle, bist du der Richtige dafür, kann man dir irgendwie weiterhelfen, wenn wir feststellen als Team, da funktioniert was nicht, oder müssen wir die einfach anders besetzen und du hast andere Stärken und wärst woanders wirkungsvoller.
Darüber müssen wir in der nächsten Folge reden, Michael. Du kommst also gerne wieder.
Gerne.
Dank dir aber erstmal, dass du heute da warst und wir über die Potenziale des Büros sprechen konnten, denn am Ende geht es ja auch darum, dass wir als Menschen unsere Potenziale entfalten und dann auch als Unternehmen erfolgreich sind, und dazu brauchen wir auch Büros, die das möglich machen. Insofern schön, dass ihr da Impulse liefert, dass wir das Büro neu und weiterdenken. Dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und bis bald.
Danke, bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Michael Wiebelt von MoCon. Checkt auf jeden Fall das White Paper, die Wiederentdeckung der Büroliebe. Ladet euch das gern runter. Den Link findet ihr hier in den Shownotes. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Ist wirklich schnell gemacht und hilft wirklich enorm, damit wir dieses Format noch größer machen können. Wenn ihr in diesen Podcast kommen wollt, dann schreibt mich an und gebt mir mal kurz einen Überblick über das, was ihr so tut, was ihr so vorhabt, was eure Idee ist, was eure Story ist. Da bin ich wirklich gespannt. Wenn ihr sagt, ihr kennt jemanden, dann vermittelt gern was. Viele, viele Folgen sind auch so entstanden, dass hier in diesem Netzwerk, in dieser Community, ja, einiges hin und her gespielt wurde und dann am Ende zu mir kam und dadurch eine schöne Folge entstanden ist. Ich bin auch unterwegs und realisiere Live-Podcasts. Wenn ihr eine Veranstaltung organisiert, dann komme ich gerne und wir können einen Live-Podcast machen. Ich bin auch als Keynote-Speaker unterwegs und erkläre, wie man gute Geschichten erzählt. Ich habe auch einige dabei, wie ihr euch denken könnt, sowohl aus dem Podcast als auch aus den Geschichten, die ich mit realisiert habe. Außerdem bin ich als Moderator unterwegs. Ich moderiere also nicht nur diesen Podcast, sondern moderiere auch Workshops rund um das Thema Future of Work, rund um Storytelling und komme da auch gerne zu euch in eure Unternehmen und wir schauen uns mal an, was bei euch gerade so wichtig ist. Last but not least, mein Newsletter hatte ich vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen. Abonniert den bitte immer. Alle 14 Tage sonntags kommt er in eure Inbox, live auf Substack schreibe ich den, also eine wunderbare Newsletter-Plattform, und da teile ich also auch Neuigkeiten aus meiner Story. Zwischendurch gibt es immer mal Updates auch noch auf LinkedIn, Instagram, auch das findet ihr in den Shownotes. Connectet gern mit mir, schreibt mir eure Nachricht, wie hat euch das gefallen? Ich bin heiß auf euer Feedback und freue mich auch zu hören, wenn euch eine Folge gefallen hat, oder vielleicht auch mal zu lesen, was euch nicht so gut gefallen hat und was ihr euch zukünftig vielleicht anders wünscht. Es ist ja schließlich auch wichtig, dieses Format hier weiterzuentwickeln. Ich wünsche euch erstmal was. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.